ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen geilurbanen, retrofuturistischen, präapokalyptischen Unterhaltungsmagazin mit Tradition und für mehr Wachstum, die fast alle Fragen, die an fragen@vrindt.de geschickt werden, vrindheitsgemäß, aber garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor.
Und Holger Klein. Und wir werden sehen, ob diese Garantie auf Nicht-Zeitnähe, ob die auch eingehalten werden kann. Denn ich glaube, wir rutschen immer mehr so Richtung Jetztzeit mit den Fragen. Es kommen jetzt tatsächlich mehr Fragen wieder rein. Das finde ich sehr, sehr gut. Aber
wir sind im März 2023, ja. Wir hatten schon mal 5 Jahre Vorlauf. Da waren wir
hatten schon größere Zeiträume.
So, mal gucken, was wir machen. Im Zweifelsfall müssen wir halt den Betrieb einstellen. Was will man da tun? Ne?
Ja, wenn es nicht mehr zum Konzept passt. Nee,
dann muss ich das Konzept ändern. Oder die Welt muss sich ändern. So, du wirst in Odonien gewesen sein. Wie wird es denn gewesen sein? Womit einigermaßen klar ist, dass wir auch mit der Sendung ein bisschen im Vorlauf sind.
Es wird natürlich der absolute Hammer gewesen sein.
Ja, vor allen Dingen die.
Es wird definitiv mein letztes Odonien gewesen sein. Aber ich werde erfüllt von so viel Lob und Anerkennung nach Hause schweben.
Geschwebt sein.
Ja, geschwoben sein, genau. Ja. Nein, also ich sag mal so, ich habe auch schon Hörerinnen und Hörer getroffen auf diversen Lesungen und es war immer nett, immer. Ja. Es war nie anders. Es war immer geil. Ich habe mich immer gefreut und jede dieser Begegnungen ist eine schöne Erinnerung in meinem Kopf. Also wird es diesmal wahrscheinlich auch nicht anders sein.
Dann hoffen wir das mal, ja. Es gibt Köfte, das ist doch schon mal was.
Ich bringe saure Drachenzunge mit. Ich bin nämlich gespannt, ob meine These zutrifft, dass das nur Kinder mögen. Und ich.
Okay, also.
Also wenn die Tüte reicht, dann bedeutet das, dass nur Kinder es mögen und ich.
Ja, also ich werde es nicht essen. Also Das finde ich fies. Also saure Gummisachen finde ich fies. Ich finde sauer ja eigentlich ganz geil, aber ne, saure Gummisachen nicht. Na gut, dann werden wir mal sehen, wie Odonien gewesen sein wird. Wenn ich da war, am 1. September wäre es gewesen. Ihr hättet ja hingekonnt. Wir haben es ja oft genug gesagt. Glaube ich jedenfalls, bilde ich mir ein. Naja. Ach komm, fangen wir mit den Fragen an. Das können wir wenigstens nicht. Mhm. Die erste Frage, die kommt von Christiane. Sie liest gerade ein Buch, in dem einer Figur eine bizarre Frage gestellt wurde, die ich gern an euch weitergeben möchte. Wenn die Wissenschaft herausfinden würde, dass regelmäßiges Rauchen von Zigaretten mit ziemlicher Sicherheit vor Alzheimer und Demenz schützen würde, würdet ihr dann damit anfangen?
Auf keinen Fall.
Genau. Auf keinen Fall.
Aber auf gar keinen Fall.
Erstens, ziemliche Sicherheit. Mit wahrscheinlich noch ziemlicherer Sicherheit weiß die Wissenschaft, dass Rauchen langfristig zu Lungenkrebs führt. Und zwar bei, ich weiß gar nicht wie vielen, der Hälfte aller Raucher oder sowas. Und von daher, nee, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit, weiß ich nicht, 65 an Lungenkrebs sterbe als Raucher, ist wesentlich größer, als dass ich mit 75 dement werde. Und dann habe ich lieber noch 10 Jahre, bevor ich dement werde.
Ja, und ich glaube auch, dass Demenz sein insgesamt schöner ist, als an Lungenkrebs zu sterben.
Das weiß ich gar nicht. Das würde ich gerne beurteilen können. Das Problem ist ja, dass du mit Dementen, zumindest die wenigen, die ich kenne oder kannte, du konntest mit denen nicht über deren Demenz reden. Also es könnte sein, dass Demenz ein bisschen ist wie eine Psychose. Dass du also eine Realität hast, mit der du zwar nicht klarkommst, die aber die einzige Realität ist. Und wenn du Krebs hast, dann hast du zwei Realitäten. Du hast einmal die Realität der Krankheit und du hast einmal die Realität ohne die Krankheit. Das heißt, du kannst die ganze Zeit vergleichen und dir die Frage stellen, was wäre, wenn und so. Ne?
Das, was ja auch eine ganz spezielle Art der Tortur ist, muss man ja sagen. Ne?
Und ich könnte mir vorstellen, aber da bin ich wirklich, da weiß ich nicht, wenn man eine Frage an wirklich eine Expertin. Ich könnte mir vorstellen, dass Demenz für den Dementen selbst einigermaßen erträglich sein könnte.
Ja, genau.
Die Frage ist halt bloß,
wie gut kannst
du damit leben, wenn deine Realität sich auflöst? und du halt nur noch orientierungslos bist. Oder viele Demente haben permanent Angst. Ja? Ja. Weiß ich halt auch nicht, ob das das bessere Leben ist.
Ja, und meine Großmutter zum Beispiel, die war auch dement und die hat wirklich dran gelitten, okay, dass da jetzt Leute um ihr Bett herumstehen und sie nicht weiß, ob der Mann da ihr Mann, ihr Onkel, ihr Sohn, ihr Enkel ja ist oder was auch immer. Die hat richtig geweint, weil ja sie es nicht wusste. Und das hat die schon gecheckt und dran gelitten, dass sie die Welt nicht mehr zusammensetzen kann.
Da wäre dann halt doch wieder die Frage, ob Krebs vielleicht die erstrebenswertere Erkrankung ist.
Es, würde man sagen, kommt drauf an, wie schnell es geht.
Ja klar, Bauchspeicheldrüsenkrebs ist natürlich wünschenswert, ne? Weil ab Diagnose hast du noch irgendwie ein paar Wochen oder Monate und dann war's das.
Oh.
Ja.
Am besten kurz und schmerzlos.
Ja, eben. Also Schlaganfall. Ja. Aber bitte auch erst mit 75 oder 80 oder so.
Ja, frühestens. Ja.
Und kurz vor der Demenz bitte. Nächste Frage kommt von Ronny. Habt ihr eine Meinung zu Vätern, die ihre Söhne nach sich selbst benennen?
Ja, aber hallo, habe ich eine Meinung zu denen. Also, ich halte nichts von Leuten, die in ihren Kindern so kleine Minimis sehen. Und für mich ist dieses Kinder nach sich selbst benennen so eine symbolische Weitergabe von Macht. Symbolische Weitergabe des Familienerbes. Und meistens ist es ja nicht so, dass ein Vater, der Ronny heißt, sein Kind Ronny Junior nennt, ja, sondern
der Zweite
ist dann meistens irgendwie Franz Ferdinand oder so.
Ronny
oder
Schneidereit, also, der Zweite.
Ja, das ist doch schön. Das klingt doch sympathisch. Diesen Promi würde ich gerne interviewen. Jedenfalls tun das, denke ich, meistens Konservative, die das so, für die das irgendwie so eine Art Statussymbol ist. Die wollen ihren Rang damit bestätigen und sie legen auch noch die Hoffnung rein in ihr Kind, dass es in ihre Fußstapfen treten möge. Und ich finde alles daran falsch. Es hat so was Übergriffiges, so wie das Baby taufen, weißt du?
Ja, also das Baby taufen finde ich auch eine Frechheit. Aber mei, also ich meine, es ist halt immer die Frage, also weißt du, wenn jetzt Ronny Schneidereit seinen Sohn Ronny Schneidereit nennt, finde ich schwierig.
Ist natürlich super.
Wenn er ihn jetzt,
was?
Wenn er ihn jetzt Mike Ronny Schneidereit nennen würde, fände ich völlig in Ordnung. Also das finde ich eigentlich sogar ganz lustig, wenn man irgendwie als Zweitnamen oder Drittnamen den Namen seines Vaters hat. Irgendwie, weil dadurch kommst du dann irgendwann in so ein Ding, wo du dann immer der Zweitname ist, halt immer irgendwie der des Großvaters, der des Urgroßvaters. Weil
ja,
das,
der Staubbaum ist immer drin im Namen.
Genau,
ja.
Und das finde ich irgendwie ganz, ganz, ganz lustig. Aber natürlich ist das, was du sagtest, das ist dynastisches Denken.
Ja, genau.
Und dynastisches Denken finde ich prinzipiell ganz, ganz gefährlich. Dummerweise leben wir in einer Gesellschaft, die dynastisch denkt. Sonst hätten wir Erbschaftssteuer. Ne?
Ja,
also,
genau.
Also das, ja, nee, also finde ich, wie gesagt, als Zweitnamen finde ich das lustig. Finde ich lustig, wenn ich mit Zweitnamen heißen würde wie mein Vater. Hätte dann noch zusätzlich den Vorteil, dass Engländer, Franzosen, praktisch komplett Asien, vermutlich auch viele afrikanische Sprachen meinen Namen aussprechen könnten, was die nämlich alle nicht können. Holger ist ein unglaublich schwer zu sprechender Name, wenn du nicht gerade aus Nordwesteuropa kommst. Würde ich heißen wie mein Vater, wäre das wesentlich einfacher, weil der heißt August. Und das kriegt sogar der Franzos hin. Ja.
Ja.
Das kriegt sogar der Franzos hin. Ist eigentlich auch ein ganz schöner Schwellwert. Das kriegt sogar der Franzos hin. Ja, dann ist es gut.
Sendungstitel.
Ich dachte eher als Sendungstitel an Ronny Schneidereit den Zweiten.
Mike Ronny Schneidereit der Zweite.
Nee, das wäre dann nicht Ronny Schneidereit. Der muss schon Ronny Schneidereit heißen, damit er Ronny Schneidereit der Zweite ist.
Ja, stimmt, dieses Ronny Schneider, das war ja eine Alternative zu diesem,
genau,
der Zweite.
Genau.
Ronny Schneidereit, der Zweite, schön.
Ja. Thomas schreibt, ich wohne im ländlichen Raum, du hast's gut, und stehe häufig vor dem Problem, ich würde auch gerne im ländlichen Raum wohnen, aber es gibt halt kaum schöne ländliche Räume, und stehe häufig vor dem Problem, dass mich jemand vom Bahnhof abholen muss. Dabei habe ich die Auswahl zwischen zwei Bahnhöfen. Ein Hauptbahnhof, schnell mit dem Zug erreichbar, aber längere Anfahrt für die Abholende. Der andere Bahnhof ist näher am Wohnort, aber die Anreise mit Zug dauert länger. Natürlich gibt es zwischen diesen Bahnhöfen keine direkte Zugverbindung. Ab welchem Verhältnis, also gesparte Zugreisezeit, Abholzeit, ist es fair, die abholende Person zum weiter entfernten Bahnhof zu schicken? Meine Fresse.
Voll die Frage, ey.
Obwohl,
ich finde das schon alltagspraktisch so, weil ich hatte genau dieses Problem. Eine Freundin von mir wohnt in Wien, aber im Wiener Wald. Und da war auch die Frage, fahre ich jetzt zum Wien Hauptbahnhof und sie holt mich dort ab und hat voll den langen Weg. Oder schickt die mich nach, vergessen wie dieses Kaff heißt, aber ich habe dann den längeren Weg. Wir haben uns dann für Zweiteres entschieden. Weiß ich nicht. Der will ja konkrete Zahlen, gell?
Das finde ich total schwierig, konkrete Zahlen. Also
ich auch. Also ich würde jetzt intuitiv würde ich als Bahnfahrende dem Abholer entgegenkommen und sagen, du sollst nicht länger als eine halbe Stunde brauchen, um mich abzuholen. Vom Gefühl her fühlt sich das richtig an.
Ja, klingt sinnvoll.
Der soll nicht eine Stunde fahren.
Nee, ich würde grundsätzlich versuchen, niemandem zumuten zu wollen, ja, niemandem zuzumuten, Auto fahren zu müssen. Weil im Zweifelsfall macht Autofahren halt keinen Spaß, auch wenn Autofahrer, also wir bilden uns ja immer ein, das würde irgendwie Spaß machen, Auto zu fahren. Aber wenn wir mal ehrlich sind, dann ist das ja gar nicht so. Also es ist ja, das ist am stärksten, ich würde mal vermuten zumindest, dass Autofahren das am stärksten regulierte System ist, das wir uns überhaupt nur haben einfallen lassen können. Und selbst wenn die Straße frei ist, mir kann ja niemand erzählen, dass Autofahren, also eine halbe Stunde Autofahren genauso viel Spaß macht wie eine halbe Stunde im Garten sitzen und den Bienen zugucken oder irgendwie sowas. Wie gesagt, also das wird ganz viel Opposition dagegen geben, aber ich bin der festen Überzeugung, dass wenn Autofahrer ehrlich zu sich selbst sind, sie feststellen, dass Autofahren keinen Spaß macht.
Sondern, ich kann das als Beifahrerin auf jeden Fall bestätigen.
Ja,
Mir macht Beifahren überhaupt keinen Spaß. Mann, ist Autofahren anstrengend.
Ja, und es gibt dann halt so Sachen, was weiß ich, früher hat man das gerne gemacht, als wir frisch den Führerschein hatten. So irgendwie nachts mit Musik hörend, irgendwie über die Umgehungsstraßen knattern, mit dem PKW der Mutter oder weiß der Geier womit, oder mit dem eigenen. Aber letztendlich ist ja nicht das Autofahren das gewesen, was Spaß gemacht hat daran, sondern der Eskapismus. Also man flieht ja vor irgendwas. Man sucht da ja irgendwas, was man aber, glaube ich, ganz woanders wesentlich besser finden kann als in einem Auto, das man selbst durch die Nacht bewegt. Das ist ja eher so ein, was ist denn das? Was macht denn das? Es simuliert so eine gewisse Selbstwirksamkeit. Autofahren simuliert Selbstwirksamkeit. Du setzt dich da rein, du hast die Macht über die Maschine. Darum ist Autofahren ja auch so asozial. Also ich finde ja auch, Autofahren gehört zu den asozialsten Sachen, die man überhaupt nur machen kann. Weil du steigst da ein, hast irgendwie 2 Tonnen Eisen um dich rum. Auf Knopfdruck entfaltet sich eine ungeheure Kraft, die dieses Eisen vorwärts bewegt. Und ne, du hast so die Macht über die Maschine. Du bist der Herr des Universums, des Kleinen, in dem du dich da gerade befindest. Darum rasten so viele Autofahrer und Autofahrerinnen auch aus, wenn vor ihnen andere Autofahrer sind, ja, die sind da aber, ne? Und trotzdem hast du als Autofahrer immer das Gefühl, dass der da jetzt nicht hingehört, der stört dich ja jetzt bei der Ausübung deiner Macht, deiner Kontrolle, die du dir da einbildest. Dabei ist es natürlich völliger Quatsch. Die sind halt alle da, die Leute. Und wenn der vor dir halt langsamer fährt, ja, dann fährt der halt langsamer. Dann fährst du jetzt halt auch langsamer. Stattdessen hast du dann irgendwie die ganze Zeit so vor allen Dingen Typen sind das oft, hinter die dann hupen und dicht auffahren und sowas. Das ist ja alles so ein ganz komisches psychologisches Ding, was da passiert, sobald du ins Auto einsteigst. Also Louis C.K. hatte mal ein Bit, der auch sagte, dann fährst du so mit dem Auto und so wie du dich im Auto benimmst, würdest du dich im normalen Straßenalltag nicht benehmen. Ja? Oder und mach dann so vor, wie stehst du im Aufzug, jemand rempelt dich kurz an versehentlich und sagst so, hey, fuck you! Das macht halt keiner. Ne? Und darum, also ich würde tatsächlich erstmal, also ich hatte das oft, also ich habe ja, wenn ich meine Eltern besucht habe, bin ich ja, bevor die sich nicht mehr so gut bewegen konnten, bin ich immer mit der Bahn hingefahren. Beziehungsweise noch früher bin ich auch oft geflogen. Und vom Flughafen habe ich mich abholen lassen. Vom Hauptbahnhof in Köln aber nicht. Und der Anschluss, Anschluss in Köln, da war meistens, war der ziemlich schnell da, 10 Minuten oder irgendwie sowas. Sodass die Fahrt mit dem Anschlusszug bis zum Endbahnhof, da wo meine Eltern gewohnt haben, letztlich auch schneller ging als mit dem Auto. Zum Flughafen hätte ich mit der Bahn allerdings fast doppelt so lange gebraucht, wie es mit dem Auto gebraucht hätte. Und da habe ich dann gesagt, nee, wäre schön, wenn ihr mich am Flughafen abholen könntet. Mhm. Hm. Das heißt, ich überlege gerade, eigentlich hängt es davon ab, wie viel schneller du mit der Bahn bist. Das ist gar keine so uninteressante Frage, merke ich gerade. Ist es fair, die abholende Person zum weiter entfernten Bahnhof zu schicken? Vielleicht sollte die Person das selber entscheiden.
Ja.
Hast du Bock, eine halbe Stunde Auto zu fahren oder willst du lieber nur 10 Minuten Auto fahren?
Ja. Ja, Mensch, das kann man theoretisch doch sowieso nicht klären. Das ist eine Aushandlungssache und wer darüber nicht reden kann, der soll sich andere Freunde suchen.
Sebastian fragt, habt ihr schon mal Essen im Restaurant zurückgegeben oder euch beschwert? Falls ja, wie alt wart ihr da?
Das hätte mir, glaube ich, nur passieren können im Alter von 3 oder 4 Jahren. Ich habe das noch nie gemacht. Noch nie. Ich habe mich noch nie übers Essen beschwert oder irgendwas zurückgehen lassen. Ich könnte das auch gar nicht. Ich war auch regelrecht entsetzt, als eine Freundin von mir letztens beim Italiener gesagt hat, ja, hier, die Brote sind aber viel zu schwarz und so. Und das hat mich total schockiert, dass die da so, dass die diese Beschwerde vorbringt. Und es passierte genau das, warum ich das nie mache, weil ich das nämlich befürchte. Der Kellner hörte einfach auf, höflich und freundlich und charmant zu uns zu sein.
Ach krass. Ja, das ist krass. Also das ist aber dann vielleicht auch, dann war es irgendwie so eine Pizzeria, wo es dann für 14 Euro eine Pizza gibt oder so. Also so ein Eckrestaurant, oder?
Es war eigentlich ein Ristorante, das sich sehr viel auf sich selbst einbildet.
Okay.
Durchaus was Nobleres.
Okay.
Also nicht ganz, schon so nobel, dass ich es mir gerade noch so leisten kann. Mhm. Aber es war nicht so eine Eckpizzeria. Und der war wirklich angepisst, der Kellner. Der hat uns dann keines Blickes mehr gewürdigt, obwohl er davor überaus charmant war und alle 5 Minuten gefragt hat, ob denn alles.
War sie denn freundlich zu ihm oder hat sie wirklich gesagt, das Brot ist viel zu schwarz, das will ich nicht? Weil man könnte ja auch sagen, Entschuldigung, hätten Sie vielleicht ein helleres Brot für mich?
Ja, das stimmt. Die Art und Weise, wie sie es gesagt hat, war tatsächlich ein bisschen unvermittelt und brüsk, doch.
Ja, okay, wenn du pampig wirst, ne, wie man in den Wald reinruft.
Das kann man, das hätte man sicher auch anders machen können.
Ich habe das schon mal gemacht, das ist aber mindestens 10 Jahre her, wenn nicht noch länger. Und ich mache das auch, wenn ich zum Beispiel ein Steak bestelle und das nicht so gebraten ist, wie ich das bestellt habe. Also wenn ich mein Steak bleu haben will, dann möchte ich das bleu und nicht medium und so. Und dann sage ich tatsächlich, hier, Leute, Entschuldigung, aber das ist ja durchgebraten hier. Da mache ich das. Beschwert haben wir uns auch mal vor ein paar Jahren in Hamburg. Das war auch krass, da waren wir in so einem Fine-Dining-Laden, also wo du dann auch am Ende mit allem Pipapo irgendwie auch gut und gerne mal 150 Euro pro Person lässt oder sowas. Und hatten eine Vegetarierin dabei und das war so, boah, wie hieß denn der Laden? Ich weiß es gar nicht mehr. Das Essen war total gut, nur das vegetarische Essen war irgendwie so eine Art Risotto. Ich glaube nicht aus Reis, sondern irgendwas anderes. Es war so eine Art Risotto, das im Grunde hätte ich es zu Hause besser gekocht. Also ich hätte es zu Hause besser hinbekommen und es war auch insgesamt nicht auf dem Niveau, auf dem die restliche Küche war. Also du hast dann irgendwie, weißt du, das war dann einfach so, dass du sagst, okay, für diesen Teller vegetarisches Gericht hätten wir nicht in ein Fine-Dining-Restaurant gehen müssen. Da hätten wir auch zum Inder an die Ecke gekonnt.
Ja,
das haben wir denen gesagt. Also fragte, und wie war's? Und so, ja, nee, war super, bis auf das Vegetarische. Das war also nicht mal ansatzweise auf dem Niveau, auf dem alles andere war, was aus der Küche kam. Mhm. Das ist ein bisschen schade. Und dann sagt der Kellner allen Ernstes nur, ja, den einen schmeckt's halt, den anderen nicht. Okay, ich weiß, in welchen Laden ich nicht mehr gehe, weil wir haben da wirklich, wir saßen da mit vielen Leuten, ich glaube 6 oder 8 Leute waren wir und haben da am Ende bestimmt fast 1.000er gelassen oder sowas und dann so, ja, Gott. Den einen schmeckt's, den anderen schmeckt's nicht, ist ja, halt nee, so, ne, kann man halt nichts machen. Also das das geht halt wirklich nicht, ne? Da erwarte ich wenigstens, dass er sagt, guter Hinweis, werde ich mal weitergeben.
Suchen Sie sich ein tolles Dessert aus oder was?
Ja, noch nicht mal. Danke für das Feedback. Ich gebe das mal so weiter. Kann man ja einfach machen. Es geht hier nicht darum, dass Sie sich rechtfertigen.
Ja, und er wird das ja auch nicht selber gekocht haben, gell? Nee. Als dass er da einen Grund hätte, jetzt persönlich gekränkt zu sein. Der kann das ja tatsächlich weitergeben.
Ja, genau. Ah, das hast du ja oft, dass Leute so komisch reagieren, so komisch gekränkt reagieren, obwohl es nichts mit ihnen zu tun hat. Ich weiß von einem Betrieb, da arbeitet ein Bekannter von mir, die haben einen Betriebsrat gegründet da. Und das ist ein großes Unternehmen, auch öffentlich finanziert und so, haben einen Betriebsrat gegründet und hat die Geschäftsführung angefangen, die Betriebsräte rauszumobben, und zwar erfolgreich. Aha. Als wäre es ihr eigenes Geld gewesen. Weißt du, das ist halt eine Geschäftsführung. So, die Geschäftsführung einer großen Organisation. Das ist nicht deren eigenes Geld. So, und Betriebsräte, ne, Betriebsräte sind, das ist juristisch, ist das ja zulässig. Das ist ja nichts Illegales, was da passiert. So, und die hatten da einfach nur keinen Bock drauf. Die haben gesagt, nein, wir sind so eine tolle Abteilung hier, wir brauchen keinen Betriebsrat. So toll sind wir. Und dann haben sie halt trotzdem einen gegründet und das haben die persönlich genommen und haben die behandelt, als würden sie denen wirklich persönlich Geld aus der Tasche ziehen. Echt hässlich.
Oh Mann.
So Leute gibt's halt voll oft irgendwie und anscheinend war mein Kellner auch so. Ja, würde ich aber trotzdem, ich kann das nur empfehlen. Also viele, ich war schon oft dabei, wenn jemand gesagt hat, das ist nicht das, was ich bestellt habe oder das ist nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Eigentlich sind die Reaktionen immer ziemlich gut gewesen bisher. Mhm. Und nur so kann die Küche halt auch was lernen.
Ja,
wenn jeder sagt, nee, war toll und dann kein Trinkgeld gibt, ist auch nicht viel gewonnen. Dann sage ich lieber, nee, also der Fenchel war viel zu strohig oder irgendwie sowas.
Ja, oder ganz schlimm, wenn so Gemüse, wenn du merkst, dass das noch so bissig tiefgefroren ist, nicht richtig auch, das geht gar nicht.
Ja, vor allen Dingen, weil daran merkst du dann halt auch, dass sie kein frisches Zeug verarbeiten, sondern Convenience-Produkte, also aus der Tüte Sachen nehmen, die sie dann aufwärmen und noch ein bisschen verfeinern oder
also
sowas.
Also sowas hat mich wirklich schon sehr, sehr oft furchtbar aufgeregt, aber trotzdem, ich hatte nicht den Mumm, das zu sagen.
Ja, nee, das ist halt vor allen Dingen, das ist ja, du kannst es ja kaum nachweisen. Ne? Also ich bin jetzt nicht so der geübte Küchenmeister, dass ich eine Hollandaise aus der Tüte auf Anhieb erkennen würde. Ne? Aber wenn ich es täte, würde ich wahrscheinlich auch sagen, Leute, eure Hollandaise kommt aus der Tüte, dafür könnt ihr jetzt nicht ernsthaft 27,50 verlangen.
Ja.
Das sind so Sachen, die ich dann gerne sagen würde, aber ich bin halt nicht nachweisfähig. Das ist halt auch so, wenn du dann irgendwie außerhalb jeglicher Saison Wildgulasch bekommst und dann beim Essen auch denkst, hey, Moment mal, wann haben die das denn geschossen? Aber ja. Sascha fragt, angelehnt an die Diskussion aus dem Frühjahr 2023, habt ihr euch eine Wärmepumpe eingebaut? Wieso das denn nicht?
Du?
Noch nicht. Höre ich da eine Absicht heraus? ich würde ja gerne. Also ich wohne ja in meiner eigenen Wohnung. Das heißt, hier gibt es eine Eigentümergemeinschaft. Die Heizung im Keller gehört zu, ich glaube, einem 1/56 oder so ähnlich mir. Und die ist mit Gas betrieben und früher oder später wird Gas teurer werden. Vielleicht auch nicht, vielleicht werden wir auch auf Kosten unserer Kinder das Gas billig halten oder billiger machen. Aber im Moment gehe ich noch davon aus, dass Gas teurer werden wird. Und ich fände es halt total sinnvoll, eine Wärmepumpe einzubauen. Auch ne? So fände ich halt sinnvoll. Allein auch aus ökologischen Gesichtspunkten und weil ich finde die Technik auch geil. Weißt du, irgendwas anzünden, um es warm zu machen, ja gut, das kann sogar der Franzos. Ja. Aber, weißt du, so eine magische Maschine, die aus einer Einheit Strom 3 Einheiten Wärme macht, finde ich total geil. Also, finde ich super. Ne? So. Und ich würde gerne die Eigentümergemeinschaft davon überzeugen, dass wir hier eine Wärmepumpe installieren. Ich weiß aber, dass das wird nicht funktionieren. Die Eigentümergemeinschaft ist noch nicht mal davon zu überzeugen, dass wir hier vernünftige Fahrradabstellflächen haben, obwohl hier alles voller Fahrräder liegt und steht. Von daher werden wir nie eine Wärmepumpe kriegen. Und ich hatte mir überlegt, ob ich mir eine Klimaanlage in meine Wohnung baue.
Oh, so geil.
Die ja auch eine Wärmepumpe ist.
Aha.
Weil, weil ich es geil finde. Also erstmal ist es im Sommer ganz schön, wenn du Räume runterkühlen kannst. Und ich habe kürzlich erst rausgefunden, dass ich den Wärmetauscher, also diesen großen Kasten mit dem Ventilator drin, den Wärmetauscher für die Klimaanlage hinterm Haus außen an der Wand anbringen dürfte. So, und das müsste ich mir von der Eigentümergemeinschaft genehmigen lassen. Wenn ich sage, ich bezahle alles selbst, auch die Schäden, genehmigen das sofort, weil die sind geizig. Das ist das eigentliche Problem hier. Und dann könnte ich das einbauen. Ich weiß nur noch nicht, ob ich das jetzt machen will, weil, ja, weiß ich noch nicht. Aber eigentlich fände ich es toll. Und wenn ich irgendwann mal ein Haus besitzen sollte, kommt da natürlich eine Wärmepumpe rein. Ist halt das Sinnvollste. Also Zeug anzünden ist halt immer eine dumme Idee. So ganz grundsätzlich. Außer den Nubbel, ja.
Der Nubbel.
Roland schreibt, von meinen Lehrern aus der Schulzeit kenne ich den Spruch, es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Stimmt ihr dem zu? Wenn nicht, welche Kriterien können eine Frage zu einer dummen Frage machen? Es gibt auch noch eine zweite Frage von ihm, die lese ich danach vor.
Okay.
Ja, es gibt dumme Fragen.
Würde ich auch definitiv dem zustimmen, dass es dumme Fragen gibt. Fragen zum Beispiel, die gestellt werden, einfach nur um zu sticheln oder um, um einfach blöd zu fragen. Es gibt Leute, die wollen nicht fragen, die wollen blöd fragen.
Ja. Ja, das ist mit so einem dialektischen Anspruch, ne? Ich stelle mal eine Frage, um das Ganze dialektisch zu betrachten.
Ja, genau.
Das sind solche Leute. Ich finde auch dumme Fragen. Also es gibt halt dumme Fragen sind oft Fragen, die. Wie formuliert man das? Also, wenn ich was nicht weiß, stelle ich eine Frage. So, es gibt aber. Wie ich finde, so eine informationelle Basis, also so ein Basiswissen, das bestimmte Fragen überflüssig machen sollte. Und ich erwarte von jedem und jeder, die mit mir spricht oder mit mir in den Dialog treten möchte, wenigstens ganz grundsätzliche Sachen so zu wissen. Also weiß ich nicht, keine Ahnung, ich konstruiere jetzt mal was. Das funktioniert leider auch das wie ein hinkender Vergleich nur. Irgendjemand interviewt mich zum Thema Podcasts. Dann erwarte ich, dass ich nicht gefragt werde, was ist ein Podcast? Wie lange ist die ideale Sendung? Solche Sachen, weil das sind so, und solche Fragen finde ich halt dumm. Oder Fragen, die gestellt werden, ohne dass sich der Fragesteller wenigstens mal ein bisschen Mühe gemacht hat, sich die Frage vorher selbst zu beantworten. So, also ich habe natürlich jetzt kein Beispiel hier, aber ich finde, es gibt unendlich viele dumme Fragen.
Mhm.
Also wirklich.
Ja,
viele,
wenn du Fragen halt außerhalb des Kontextes stellst, einfach nur damit die Luft scheppert sozusagen.
Das ist ja dann schon Trollerei wieder. Aber es gibt halt auch wirklich Leute, die stellen Fragen und glauben, das wäre völlig okay, so eine Frage zu stellen. Obwohl ich denke, schmeiß doch Google an. Warum fragst du mich das? Belästigst du mich jetzt damit? Warum nimmst du jetzt meine Zeit für Dinge in Anspruch, die eigentlich deine Zeit in Anspruch hätten nehmen müssen? Das ist so. Und natürlich Fragen, die zu überhaupt nichts führen.
Boah, mir ist gerade eine Frage eingefallen, weil ich gerade gedacht habe, so über welche Fragen habe ich mich denn richtig aufgeregt oder welche Fragen fand ich so richtig dumm. Da hatte ich eine Lesung in einer Schule und eine Lehrerin hat dann gefragt, darf ich mal fragen, was haben Sie gedacht, als Sie Ihren ersten schwarzen Menschen auf der Straße gesehen haben? Diese Frage fand ich eine dumme Frage. Also, oh mein Gott, diese Frage fand ich richtig, richtig dumm.
Mhm.
Was wollte die denn hören?
Weiß ich nicht, aber interessanterweise
wollte die jetzt irgendwie so, wollte die hinaus auf Rassismus, der Spaß macht? Wollte die eine lustige Anekdote darüber, wie ich von dem Exoten schockiert war und weggelaufen bin? Also was hat die sich vorgestellt? Vor allem hatte das nichts mit dem Thema zu tun. Es ging ja nicht um die Schwarzen. Es ging ja nicht um irgendwelche Ethnien, um keine Ahnung was, ja?
Mhm.
Also diese Frage fand ich total daneben.
Bei mir ist interessanterweise, hatte ich auch so was mit dem Kopf so rumgespuckt. Es gibt, das hat man ganz gerne auch mal in so komischen Diskussionen. Wenn du doch kein Problem mit Flüchtlingen hast, warum nimmst du dann keinen bei dir zu Hause auf? Das zum Beispiel ist auch eine dumme Frage. Wobei das ja natürlich
ja, klar,
auch keine
weil das
wirkliche Frage ist.
Ein logischer Fehlschluss ist. Das ist ja ein logischer Fehlschluss.
Genau.
Par excellence.
Vielleicht
ja.
ist das.
Dass aus dem einen das andere folgen
und
müsste.
Und das mit dem ersten Schwarzen deines Lebens. Ist mutmaßlich dann auch ein logischer, aus einem logischen Fehlschluss gekommen, dessen Prämisse wir nur nicht kennen. Also wir wissen nicht, was sie im Kopf hatte. Vielleicht ist das die Antwort auf die Frage. Logische Fehlschlüsse führen zu dummen Fragen.
Nicht immer, aber oft, ja.
Mhm. Und natürlich Leute, die sich für schlauer halten, als sie wirklich sind. Die stellen ja auch immer die dürfsten Fragen, finde ich. Aber das ist dann auch wieder dieses dialektische Ding.
Was oft Leute vorausschicken, ist ja so ein, darf ich mal eine ganz dumme Frage stellen? Ja. Dann stellen sie die Frage und oft zeigen sie damit eigentlich nur, dass der andere ein bestimmtes Wissen hat, das gegebenenfalls auch von dem anderen erwartet wird, das er aber dann tatsächlich nicht hat.
Das habe ich nicht verstanden. Nochmal, der Fragesteller oder der Gefragte?
Also der Fragesteller sagt, ich hätte mal eine ganz dumme Frage und fragt dann den Experten beispielsweise, was es mit dem oder jenem auf sich hat. Und indem er sagt, jetzt mal eine ganz dumme Frage, weist er eigentlich darauf hin, dass das nicht wirklich kapiert oder dass es etwas gibt, was er eigentlich wissen müsste, worüber er eigentlich informiert sein sollte, aber trotzdem ist er eben auf die Auskunft des Experten angewiesen.
Ja.
Und das ist ja gestattet. Das,
absolut.
Und in diesem
das ist
Sinne
natürlich
ist das keine dumme Frage.
Exakt,
ne?
Exakt. Das ist, was ich eben meinte. Also, dass du einen bestimmten Basisinformationsstand haben musst. Das habe ich ja auch oft nicht. Wenn ich mit, weiß ich nicht, für die Helmholtz-Gemeinschaft mit irgendwie Physikern, Biologen oder was, also irgendwelche NaturwissenschaftlerInnen rede, ist es ja auch oft so, dass ich eigentlich, nachdem ich 5-mal drüber geredet habe mit irgendwem, das eigentlich begriffen haben müsste, wie das mit dem Magnetfeld und dem Daumen geht.
Ja.
Habe ich aber wieder vergessen.
Ja.
So. Das heißt, ich habe so ein komisches Rauschen im Kopf, dass mir da irgendwas war mit dem Magnetfeld und dem Daumen. Können Sie mir mal für blöder erklären, wie es geht? Das ist natürlich, das ist keine dumme Frage. Nö.
Ja.
Diese Art zu fragen entspringt ja der Erkenntnis über die eigene Unwissenheit. Und
exakt,
so eine Frage kann überhaupt nicht dumm sein.
Genau. Wird aber irrtümlicherweise immer selber von den Leuten als solche gelabelt.
So wie in Social Media, unpopular opinion, Doppelpunkt. Blablabla, wo ich auch mal denke, was bist du für eine Pfeife? Nee, ich finde immer, wer unpopular opinion schreibt, ist eine Pfeife. Schreib einfach deine Meinung dahin. Was soll der Scheiß?
Ach so.
Was soll das?
So meinst du das?
Das ist jetzt bestimmt mal, ich sag jetzt mal was ganz Verwegenes. Ich meine, was ganz Edgyes. Ich schreibe jetzt mal hier eine Meinung hin, die nicht jeder teilt. Und schreibe aber davor, dass das eine Meinung ist, die nicht jeder teilt. Ich verstehe das noch nicht mal, warum man sowas machen sollte. Unpopular opinion. Der Papst ist in Wahrheit Jude.
Ich bin super, super glücklich über das Phänomen der Unpopular Opinion, weil es ist für mich so ein Subreddit, den ich sehr gerne lese.
Es gibt ein Subreddit, der Unpopular Opinion heißt?
Ja, natürlich. Und der ist für mich hochunterhaltsam. Den lese ich echt so alle paar Tage mal, auch wenn ich mal nicht einschlafen kann, weil da fühle ich mich immer bestätigt, weil alle Opinions, die ich habe, sind halt auch unpopular, meistens. Und da fühle ich mich halt oft verstanden. Und es ist ganz lustig, wie die Leute dann immer diskutieren, ob es denn wirklich eine unpopular opinion ist oder ob der Mensch, der das behauptet, einfach nur sich wichtig machen will. Also das ist, steht da immer zur Diskussion.
Ja, nach Wichtigtuerei sieht's halt auch aus, aber ich verstehe die Einleitung nicht. Unpopular opinion, ja natürlich. Natürlich ist seine Meinung nicht die Meinung, die alle haben. Das ist natürlich ist ja deine Meinung. Was soll denn das? Also ich, vielleicht werde ich auch einfach alt.
Naja, es gibt durchaus Meinungen, die kontrovers sind oder wo du wirklich sagen kannst, ja, das sehen die allermeisten Leute anders. Und wenn du diese Meinung äußerst, dann kannst du damit rechnen, dass du mit sehr viel Stirnrunzeln zu tun haben wirst.
Ja. Und wenn ich unpopular Opinion davor schreibe, dann habe ich nicht mit Stirnrunzeln zu tun. Dann sage ich doch eigentlich nur, das ist eine Meinung, die ist aber nicht meine. Könnte man auch eleganter ausdrücken, finden, aber gut.
Aber das ist dann doch deine, wenn du das so sagst.
Naja, wenn du unpopular Opinion davor schreibst, ist es ja vielleicht nicht deine. Weißt du, hier Leute, ihr seid ja alle meiner Meinung. Ich bin ja immer eurer Meinung, aber ich schreibe jetzt mal was, wo ich nicht eurer Meinung bin und kennzeichne das aber, damit ihr seht, dass ich eigentlich eurer Meinung bin. Dass ihr mich jetzt eigentlich nicht aus dem Stamm ausschließen müsst. Vielleicht ist das die Motivation.
Du meinst, das wäre so eine Selbstimmunisierungstaktik?
Ja.
Ah, okay. Ja, das kann ja durchaus sein.
Fände ich es aber irgendwie besser, wenn man nicht schreiben würde, ich immunisiere mich jetzt mal selbst, sondern das dann irgendwie ein bisschen eleganter formuliert und man könnte aber auch denken, dass.
Ja, oder einfach, ich bin dieser Meinung und das sind die Gründe dafür. Fertig.
Oder so, genau, aber das wäre dann ja, also dann würde man ja zur Diskussion einladen und wer in Social Media diskutiert, hat sie ja nicht mehr alle. Die zweite Frage von Roland lautet: Wie grüßt und verabschiedet ihr eigentlich Freunde und gute Bekannte in E-Mails?
Gute Freunde und Bekannte, denen schreibe ich keine E-Mails. Nee. Mit Freunden schreibe ich keine E-Mails.
Sondern Briefe.
Das wäre ja noch. Nee, WhatsApp.
What?
Also okay. Allenfalls. Ja.
Ja, das stimmt. Die meiste Kommunikation. Ja, stimmt schon. Ja. Aber stimmt, die meiste Kommunikation mit Freunden und Bekannten ist tatsächlich nicht per Mail, sondern per Messaging. Ja.
Ja, und ansonsten, ich habe ja immer LG gehasst.
Ja.
Und hasse ich eigentlich, wenn ich so in mich höre, bis heute. Trotzdem schreibe ich aus Faulheit mittlerweile LG. Denn ich bin jetzt über 40, weißt du. Ich muss nicht. Also früher habe ich mir immer so total krass kreative Abschiedsformeln ausgedacht, damit alle denken, boah, hat die ein kreatives Brain, die ist ja krass drauf. Es war tatsächlich so. Ich war tatsächlich so drauf. Es musste unbedingt kreativ, originell und irgendwie verrückt sein und heute reicht mir das LG, weil ich mir denke, komm ey, also die Leute, die mich kennen, die wissen ja, dass ich halt so bin, wie ich bin und ich muss mich da jetzt nicht irgendwie in E-Mails produzieren.
Ich schreibe, also wenn ich überlege, wenn ich solche E-Mails schreibe, also wenn ich guten Bekannten oder Freunden E-Mails schreibe, also die, wie nennt man das denn? Die am stärksten zugewandte Abschiedsfloskel, die ich benutze, ist herzliche Grüße.
Ja, das ist cool, gell? Das mag ich auch. Es ist besser als freundliche Grüße, denn das ist zu formell. Es ist besser als was beste Grüße, das klingt nämlich auch so dahingerotzt. Herzlich finde ich auch schön.
Beste Grüße
beste
Grüße benutze ich auch manchmal, aber sehr, sehr selten. Was ich gerne mache, ist schöne Grüße. Ich weiß gar nicht warum, weil schöne Grüße hört sich irgendwie so nett an. Schöne Grüße. Ich habe keine Ahnung.
Schöne Grüße. Aber so wie Hallöchen, der
Hallöchen,
Nachbar.
Genau. Das ist aber natürlich nur in meinem Kopf. Und wer weiß, was die Leute denken, die das dann lesen müssen. Nein, also herzlich ist eigentlich so, dass das, was ich als, wo ich am dichtesten rankomme. Aber tatsächlich, ja, mit Freunden oder Bekannten kommuniziere ich per Messenger, nicht per Mail. Ha. Hätte ja nicht gedacht, dass ich das mal rausfinde. Sebastian wüsste gerne, wie lautet der Name der Mutter Niki Laudas? Und er verabschiedet sich mit herzlichen Grüßen.
Aha. Der will bestimmt, dass wir das googeln, weil das anscheinend ein lustiger Name ist. Das mal.
Frau Lauda heißt die.
Ach so.
Okay, Niki Laudas Mutter. Währenddessen kannst du ja mal googeln, wie Sylvester Stallones Mutter aussieht.
Okay, wie sieht die aus wie er?
Weiß nicht, kannst du ja mal googeln.
Sylvester Stallone Mutter. Oh mein Gott. Oh, das ist ja hilarious. Um Gottes Willen. Weißt du, so sah ich auch mal aus, als ich eine Bremse auf meine Lippe gesetzt hat.
Ja.
Und mich gestochen hat und ich ein paar Tage lang nicht aus dem Haus gehen konnte. Das ist ja krass.
Also die Mutter von Niki Lauda heißt Elisabeth.
Okay, da habe ich jetzt aber was Spektakuläres erwartet.
Naja, hattest du ja, also auf so einer zweiten Ebene hattest du ja gerade was sehr Spektakuläres gesehen. Die Mutter von Sylvester Stallone, fandst du die unspektakulär?
Nee, ich fand die mega. Also Hammer, ich schau immer noch. Ich schau immer noch und bin ein bisschen verstört.
Also diese, ich verstehe nicht, wie Menschen sich diese plastischen Operationen, machen können und hinterher nicht selbst entsetzt sind darüber, was dabei rausgekommen ist. Also wie, weißt du, was ich meine? Ich meine das gar nicht abwertend oder so, sondern ich verstehe das nicht, weil ich stehe vorm Spiegel. Klar, man sieht sich im Spiegel anders, als man sich fühlt. Ne? Also das ist ja, die Dünnen sehen sich fetter, die Fetten sehen sich dünner und so weiter.
Ja.
Aber dieses, also ich habe ja so ein, ich sehe ja mein Spiegelbild und hätte gerne irgendwie, weiß ich nicht mehr so eine Kartoffelnase und dann lasse ich mir die Nase korrigieren. Aber wenn ich die überkorrigiert habe, dass ich dann auf einmal so ein kleines Stupsnäschen habe, wie eine 1,55 Meter große Blondine, das sehe ich doch. Und damit bin ich doch dann eigentlich unzufrieden. Und
ja,
würde das dann das eigentlich Ding wieder korrigiert ist, haben? Also, ich meine, so diese, da gibt es ja so diese, so Chiara Ohofen, solche Figuren, oder eben jetzt so Stallones Mutter, diese Schlauchbootlippen, dieses aufgepustete, aufgedunsene. Ich verstehe das nicht. Also. Tatsächlich, ich würde das gerne verstehen. Also ich sehe das ja sehr, sehr oft im Stadtbild, also im Alltag und denke mir jedes Mal, boah, was hast du da gemacht? Warum hast du das? Das ist so.
Ich glaube, der Fehler, den du machst, ist, dass du denkst, es ginge hier um Schönheit.
Aha.
Ich glaube nicht, dass es so viel um Schönheit geht, als um die Herstellung einer ganz bestimmten Ästhetik. Ästhetik nicht im Sinne von schön, sondern Ästhetik im Sinn von so ein bestimmtes Gesamtbild, das sich dann ergibt. Und ich glaube, dass diese Frauen einfach diesem Typus entsprechen wollen. Sie wollen Teil dieser Gruppe sein, in der Frauen diese Art von Lippen haben. Pornoindustrie oder so, ja, da sehen sie ja auch alle so aus.
Ja.
Oder so Kardashians, halt dieses neue Schönheitsideal. Und ja, tatsächlich glaube ich nicht, dass es wirklich so, ich weiß nicht, ob es so darum geht, etwas wirklich Schönes aus sich zu machen. Also Schönheit im Sinne von etwas, ich kann mich gerade nicht ausdrücken. Ich werde nichts mehr dazu sagen, sondern weiter darüber reflektieren. Aber nee, ich glaube tatsächlich,
durch eine maximale Anzahl von anderen Menschen auch als schön empfunden, also gut anzusehen sozusagen.
Ja, genau, easy on the eye, aber genau. Nicht nur das, sondern auch Schönheit ist ja auch, das ist ja eine sehr exklusiv, siehst du, genau, deswegen würde ich jetzt dafür plädieren, dass das nicht schön ist im eigentlichen Sinne. Schönheit, finde ich, ist eine exklusive Kategorie,
ja.
Das bedeutet, nicht alle können schön sein, schön ist das, das anders ist als der ganze Rest, ja? Deswegen exklusiv. Du bist schön, wenn du nicht so bist wie der Rest. Das heißt, an deinen Gesichtszügen, an deiner Erscheinung muss etwas auch in gewisser Weise einzigartig, originell, außergewöhnlich sein.
Ja.
Psychologische Forschung hat ja tatsächlich auch gezeigt, dass eigentlich eher die durchschnittlichen Menschen als schön empfunden werden. Trotzdem, wahre Schönheit hat immer auch etwas sehr Eigenes. Diese Topmodels, die sind ja sehr, die sehen schon sehr einzigartig aus. Die sind unvergleichlich. Und diese Schlauchbootlippenfrauen, die sehen wirklich alle gleich aus.
Ja.
Da geht's wirklich nur um die Erfüllung einer Norm.
So habe ich das noch nie gesehen. Dankeschön.
Ja, jetzt auch so mit heißer Nadel gestrickte Theorie.
Ja, ja, aber das klingt sehr plausibel. Das klingt wirklich sehr plausibel. Das ist ja, wie du bestimmte Kleidungsmarken kaufst, die ihre Logos außen angebracht haben.
Ja, genau.
Ne, es kauft ja niemand ein Ralph Lauren Poloshirt wegen der guten Qualität dieser Poloshirts oder Lacoste Poloshirts wegen der guten Qualität dieser Poloshirts.
Nee, klar, sondern wegen der
Symbol. Ja, die haben eine gute Qualität, aber diese gute Qualität ist natürlich nicht diesen Preis wert. Nicht mal ansatzweise, aber du läufst halt trotzdem damit rum.
Ja.
Ja, ja, ja. Interessant. Ja, vielen Dank. Ich bin jetzt schlauer geworden, dank der Vrindheit. Hm. Nee, dank dir.
Ja. Sagen, wie es ist.
Etienne fragt, was haltet ihr von so Sportgroßveranstaltungen wie zum Beispiel der Tour de France? Und wart ihr gegebenenfalls schon einmal auf solchen Veranstaltungen?
Ich war noch nie auf so einer Veranstaltung. Sportgroßveranstaltung. Ich habe Olympiade, finde ich cool, so als Konzept, weil das auch so eine lange Tradition hat. Aber ich kann dazu nichts sagen sonst.
Ich finde das, also ich weiß nicht, Olympische Spiele finde ich schön, obwohl, ja, kommt drauf an. Also ist jetzt auch nicht so, dass ich mich dann vor den Fernseher setze und mir das angucke oder dahin fahren wollen würde unbedingt, weil ich auch Menschenmassen äußerst unangenehm finde, immer schon. Darum, ich bin ja in meinem Leben vielleicht 10-mal auf der Kirmes gewesen oder irgendwie sowas, weil ich es einfach nicht ertrage. Ich halte diese Enge, ich kriege sofort einen Fluchtreflex, wenn ich irgendwo, da reicht schon eine enge U-Bahn, da kriege ich einen Fluchtreflex. Also ich komme damit nicht zurecht, ich brauche um mich herum immer so zwei Armeslängen Abstand zu allen anderen, dann finde ich das ganz schön. Und darum würde ich halt niemals zu so Großveranstaltungen gehen. Wo ich hingehen würde tatsächlich ist Tour de France. Weil ich die Tour de France auf ihre Art nochmal ganz witzig finde, weil das sind ja dann nicht alle Fahrradfahrer in irgendeinem Stadion und fahren im Kreis und drumherum sitzen 20.000 Menschen, die mich alle einschüchtern, sondern die fahren ja eine Strecke und diese 20.000 Menschen, die platzieren sich entlang der Strecke. Dadurch ist es eigentlich, würde ich vermuten, immer schön leer, so in meinem Sinne leer. Das heißt, da würde ich tatsächlich, hätte ich mal Lust zu irgendwo in einer schönen Gegend, irgendwo in Frankreich mit einem Glas Wein am Straßenrand zu sitzen und die Fahrradfahrer vorbeirauschen zu sehen. Das fände ich, glaube ich, lustig. Und die Tour de France ist auch die einzige Sportgroßveranstaltung, die ich mir gerne im Fernsehen angucke. Nicht so, dass ich Verabredungen dafür absage oder sowas, sondern wenn es läuft, freue ich mich und schalte nicht um, weil ich die Bilder so schön finde. Also ich gucke Tour de France wegen der Hubschrauberaufnahmen der Loire-Schlösser sozusagen.
Verstehe.
Sowas, ansonsten ist das überhaupt nichts für mich. Also auch für mich ist schon ein normales Fußballspiel eine Sportgroßveranstaltung. Das ist alles nicht, das ist nicht meine Welt. Überhaupt nicht. Also gar nicht. Also so sehr nicht, dass ich froh wäre, wenn es das nicht gäbe. Fußball abschaffen.
Fußball abschaffen. Oh mein Gott, ich habe einen Tipp. Wir haben ja hier schon oft den Max Gold zitiert.
Ja.
Also zumindest ich tue das ganz gerne, weil ich ja großer Max Gold-Fan bin. Und er hat jetzt tatsächlich nach unglaublich vielen Jahren wieder ein Kolumnenbuch rausgebracht.
Ja.
Das heißt Aber. Das ist wirklich erst gestern oder vorgestern erschienen. Und der erste Text handelt eben davon, wie überflüssig Fußball ist. Es geht zwar um Frauenfußball, aber im Grunde geht es um Fußball. Also Frauenfußball kriegt da nicht so viel Hate ab wie einfach Männerfußball. Ja. Also es geht um den guten Zweck des Fußballabschaffens. Empfehle ich. Kann man auch in der Buchhandlung schnell lesen, so das erste Kapitel.
Achso, ich wollte gerade fragen, hast du das Buch schon gelesen?
Ich habe es schon gelesen, also ungefähr zur Hälfte.
Wie ist denn das eigentlich, wenn man im Buchladen arbeitet? Liest man dann mehr oder weniger? Verstehst du, wie ich meine? Also wie ist denn das? Also wenn ich jetzt irgendwie höre, Max Gold hat ein neues Buch, das heißt Aber, dann gehe ich zum Buchladen, gucke, ob er es hat. Wenn er es nicht hat, bestelle ich es oder bestelle es irgendwo beim Online-Händler oder bestelle es mir in digital, um es zu lesen. Aber dann halt auch wieder nicht, weil morgen habe ich vergessen, dass es das Buch von Max Gold gibt. Außerdem kostet 25 Euro und das sehe ich gerade nicht ein. Bla, 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 bla. Wie ist das, wenn man im Buchladen arbeitet? Ist man da stärker am Ball?
Man ist stärker am Ball, weil man eben immer die Bücher auf dem Schirm hat. Oder halt auf der Auslage. Oder
ja, aber du musst die ja dann auch alle lesen. Es ist ja auch Arbeit.
Nö, das tue ich nicht. Nee, okay. Ich lese nicht. Ich lese die Bücher nicht. Grundsätzlich nicht, weil das ist ein Job, für den ich nicht genug Geld bekomme, als dass ich noch in meiner Freizeit mich da irgendwie engagieren wollen würde. Ich lese alles, was ich lesen kann, lese ich halt im Buchladen. Ich lese mal was mal rein. Außerdem, es gibt so eine Plattform, da gibt es immer Leseexemplare. Da hat man Zugang zu. Und da lese ich tatsächlich einfach an. Ich lese an.
Okay.
Und informiere mich ansonsten über Bücherpodcasts, auch alles während der regulären Arbeitszeit. Und ja, hin und wieder schmökere ich so ein bisschen in den
ist
Büchern.
Das,
ja,
ist,
und wenn mir was gefällt, dann nehme ich es halt mit nach Hause, aber ja.
Ist das Lesen während der regulären Arbeitszeit, ist das akzeptiert oder ist das was, was du mehr oder weniger heimlich machen musst?
Nee, das ist akzeptiert.
Okay.
Es gibt so, also absolut akzeptiert. Natürlich muss ich sagen, das ist ja auch nicht Thalia. Das ist nicht so ein Riesenbuchgeschäft, wo ständig Publikum ist. Da ist tatsächlich oft mal der Fall, dass eine halbe Stunde niemand kommt, ja. Mhm. Und dann nimmst du dir halt so ein Buch und wie ein Kunde setzt du dich dann in den Sessel und schmökerst halt so ein bisschen. Das ist vollkommen in Ordnung.
Ich frage, weil ich habe ja sehr lange beim Radio gearbeitet, über 20 Jahre. Und immer wenn wir Autoren oder Autorinnen interviewt haben, waren wir natürlich auch angehalten, diese Bücher zu lesen, die geschrieben haben. Was du natürlich nicht machst, weil das schaffst du, das ist zeitlich schwierig. Außerdem ist es oft so, dass einem das Thema nicht interessiert. Ne? Und das ist aber nicht irgendwie extra bezahlt worden oder sowas. Also du hast halt die Pauschale bekommen dafür, dass du die Sendung moderiert und vorbereitet hast. Und das war eigentlich schon lächerlich wenig Geld, was die uns da bezahlt haben beim RBB. Aber die Bücher musste ich halt, oder hätte ich in meiner Freizeit lesen müssen. So, und das fand ich eigentlich immer eine ziemliche Unverschämtheit, dass das so von dir erwartet wird. Weil egal was ist, selbst wenn es nur 200 Seiten hat, du brauchst dafür einen halben Tag. So, mindestens, wenn du schnell durchgehst. Aber ja, das fand ich immer unverschämt, dass das irgendwie so erwartet wurde. Beziehungsweise, ja, da habe ich dann schnell Strategien gefunden, wie ich das umschiffen kann. Kommen wir zu André. André hat viel Text geschrieben. Mittlerweile ist mein ganzes Umfeld der AfD- und Schwurbelideologie verfallen. Ich bin Ende 30 und Russlanddeutscher und wohne ländlich in Nordrhein-Westfalen. Seit Corona sind meine Eltern und zwei Geschwister komplett abgedriftet in die Putin-Versteher-Ecke. Immer mehr Freunde, Kollegen und Bekannte sympathisieren offen mit der AfD und ich höre Geschichten, dass Ersatzgasheizungen auf Vorrat gekauft werden und das typische Anti-Grün-Geschwätz. Ich bin angestellter Techniker und habe als einziger in meinem Kollegenkreis von ca. 15 Leuten dienstlich ein Elektrofahrzeug bestellt, obwohl die Fahrzeuge komplett kostenlos gestellt werden. An der Reichweite kann es nicht liegen, 90% der Fahrten für alle KollegInnen sind unter 100 Kilometer am Tag. Nun zu meiner Frage. Wie kann der Bezug zur Realität in meiner Umgebung sich so weit verschoben haben? Wieso interessiert niemanden hier irgendeine progressive Denkweise? Wie kann ich es da überhaupt noch schaffen, jemanden auf meine Seite zu bringen? Ich habe echt schlaflose Nächte deswegen. Siehe Absendezeit der Mail. Oh ja, 4.08 Uhr.
Mhm.
So. Boah. Wie kann der Bezug zur Realität in meiner Umgebung sich so weit verschoben haben? Das Problem mit der Realität ist, dass sie extrem unübersichtlich ist und immer unübersichtlicher wird und uns über die Jahrzehnte die Instanzen oder Entitäten abhanden gekommen sind, an denen wir uns zumindest grob orientieren können, sodass wir sagen können, okay, die Alexandra, die existiert in derselben Realität wie ich, die geht mit dieser Realität nur auf eine andere Weise um als ich. Das heißt, ich kann mich entweder von ihrem Umgang abgrenzen, meinen eigenen Umgang mit dieser Realität finden, oder ich kann ihr zustimmen und meinen Umgang mit der Realität deinem, also Alexandras Umgang, anpassen. So, jetzt haben wir, das ist jetzt auch eine wild mit der heißen Nadel gestrickte Theorie, die ich jetzt formuliere gerade. Jetzt haben wir über die letzten 40 Jahre ja, ungefähr 40 Jahre eine politökonomische Doktrin miterlebt, die als Neoliberalismus bezeichnet wird. Und das ist halt eine starke Deregulierung und vor allen Dingen aber auch eine starke Fragmentierung auf den einzelnen Menschen. Das ist keine schlechte Idee. Der Liberalismus geht vom Individuum aus. Was prinzipiell eine schlechte Idee ist, eine gute Idee ist, was wir nur daraus gemacht haben, ist, im Grunde haben wir jeden und jede ökonomisch und damit auch sozial vereinzelt. Und ich finde, dass dieser Begriff, den gab es damals in der Schröder-Fischer-Regierung, diesen Begriff der Ich-AG, so alt, ne? Der finde ich, da kulminiert das so, diese Fragmentierung, diese Vereinzelung. Das heißt, du findest dich eigentlich alleine in einer zunehmend unübersichtlichen Welt wieder. Und wenn dein Gehirn zu irgendetwas da ist, dann ist es dazu da, Dinge zu vereinfachen, Heuristiken zu finden, spontane Lösungen sich auszudenken, nicht die beste Lösung, sondern die bestmögliche, also die am besten aktuell funktionierende Lösung sich auszudenken. Das Gehirn ist halt eine Vereinfachungsmaschine. So, jetzt stehst du da, hast eine Vereinfachungsmaschine im Kopf, bist vielleicht aus welchen Gründen auch immer intellektuell oder auch zeitlich von deiner Kraft her nicht in der Lage, dir selbst einen Reim auf die Unübersichtlichkeit der Welt zu machen und bist darum dankbar für jeden, der bei dir vorbeikommt und sagt, lass mich dir einen Reim auf diese unübersichtliche Welt machen. Und wenn sich das halbwegs angenehm anfühlt für dich, wirst du diesem Reim folgen. Ich glaube, daher kommt das. Es ist schwierig, solche Gedanken spontan zu formulieren. Fällt mir gerade auf. Also man hat ja im Kopf, man hat ja eigentlich im Kopf, wenn man mit anderen Menschen umgeht, du hast ja ein Bild davon, dass dieser andere Mensch ein Bild von der Welt und sich selbst in der Welt hat. Und ich ich glaube, die Psychologie nennt das Theory of Mind.
Ja.
So, und ich habe das Gefühl, dass uns die Theory of Mind ein bisschen abhanden gekommen ist, weil wir einfach so überladen werden mit allem. Also es ist ja nicht nur, ne, also das ist ein kapitalistisches Problem, das ist ein Systemproblem. Kapitalismus ist prinzipiell totalitär, der durchdringt alles und alle Lebensbereiche, alles ist Kapitalismus. Alleine die Konsummöglichkeiten, die du heutzutage hast. Ja, wenn ich dir sage, kauf, was du willst, Geld spielt keine Rolle. Werden Menschen wie du oder ich wahrscheinlich irgendwie da stehen und denken, ja scheiße, was kaufe ich mir denn jetzt? Weil es einfach zu viel ist. Und ja. Irgendwoher musst du Orientierung kriegen. Und der Mensch, das ist ja das eins der Dinge, der Mensch sucht halt Orientierung, Stabilität. Sicherheit wird es gerne auch mal genannt. Und wir finden uns halt immer stärker vereinzelt, immer stärker alleine in einer immer konfuseren Welt wieder. Mhm. Jeden Morgen, wenn du aufstehst, ist die Welt noch ein bisschen konfuser geworden. Und es gibt halt Menschen, die haben gelernt, damit umzugehen. Die haben, weiß ich nicht, vielleicht Talent dafür, damit umzugehen. Die haben die Kraft, damit umzugehen. Die haben Möglichkeiten, Ressourcen, was auch immer. Aber ich glaube, dass wirklich die weit überwiegende Mehrheit der Menschen eben diese Ressourcen nicht hat. Also weder im Kapitalismus, weder das kulturelle, noch das soziale, noch das ökonomische Kapital dafür hat. Das ist ein Bildungsproblem, das ist ein finanzielles Problem, das ist so viel. Das ich finde, man merkt das immer wieder, wenn man mit Leuten zu tun hat, mit Leuten diskutiert, die qua gesellschaftlichem Status eigentlich diskussionsfähig oder diskursfähig sein sollten. Was weiß ich, Manager, sag ich mal so, ne, Abteilungsleiter, solche Leute, wo du eigentlich denkst, okay, die haben ja was drauf eigentlich. Und dann fängst du an, mit denen zu diskutieren über mehr oder minder alltägliche Dinge, sei es der Klimawandel, sei es irgendwie Verkehr in der Innenstadt oder irgendwie sowas. Und du stellst halt dann als erstes, ich jedenfalls stelle als erstes fest, wie unglaublich schlecht diese Leute überhaupt erstmal informiert sind.
Ja.
Ja, die wissen gar nicht, die wissen nicht, wie viele, weißt du, das ist öffentlich, steht alle naslang steht's in der Zeitung. Wie viele Wege werden mit dem Auto zurückgelegt in der Stadt? Wie viele Wege werden nicht mit dem Auto zurückgelegt? Wie viel Prozent? So, das wissen die einfach nicht, aber die diskutieren trotzdem drüber. Und wenn du dich dann hinsetzt, was du da sagst, stimmt halt nicht. Das wollen die nicht, weil das ist natürlich auch eine Zumutung, also im psychologischen Sinne eine Zumutung für die, weil ihr Weltbild dadurch zumindest angegriffen wird. Die Welt ist unübersichtlich. Du sagst dann auch noch, nee, so wie du die Welt siehst, ist sie objektiv nicht. Das ist eine Zumutung, das will ich mir eigentlich gar nicht antun. Also gehe ich doch lieber zu dem, der sagt, nee, die Welt ist ungefähr so, wie du dir das vorstellst. Punkt. Wenn du mir folgst, dann werden alle anderen das früher oder später auch glauben. Das waren jetzt sehr, sehr viele Worte und sehr, 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 sehr kraus und struppig. Aber ich glaube, dass das einer der Hauptgründe ist. Ich glaube, dass die intellektuelle und auch emotionale Vereinzelung der Menschen dazu führt, dass man diesen falschen Propheten hinterherläuft. Weil es ja einfach leichter ist. Es ist am wenigsten auf. Das Gehirn will auch keinen Aufwand treiben. Darum hat es ja die Heuristiken. Also ne, Fehlschlüsse kommen ja daher, dass das Gehirn sich nicht anstrengen möchte, weil es kostet sehr viel Energie und so viel Energie. So.
Genau, hierzu hätte ich auch noch einen Input für den Fragesteller. Und zwar die letzte Folge von Anekdotisch Evident. Da habe ich gesprochen über das Thema Argumente.
Ja.
Und da ging es eben darum, wie ziehe ich denn andere Leute auf meine Seite?
Ja.
Das war ja auch Teil dieser Frage. Ich habe da an so einem Workshop teilgenommen vor ein paar Wochen. Der war super toll. Da ging es um politische Gefühle und wie man eigentlich am besten mit Menschen spricht, wie kommuniziert man mit Menschen. Und ein ganz wichtiges Thema war, dass Argumente eine absolut unnütze Strategie sind, in den allermeisten Fällen.
Ja.
Wir versuchen es immer wieder. Keine Frage, wir versuchen es immer wieder. Wir versuchen uns mit den Argumenten anderer Leute auseinanderzusetzen, denen zu zeigen, den Studien zu schicken, denen zu zeigen, warum sie irren und so. Aber das ist alles, das hat alles überhaupt keine Kraft und keine Macht. Was richtig mächtig sind Beziehungen. Ja. Das ist das, was die Leute tatsächlich überzeugt. Und wenn du zum Beispiel ganz viel Zeit mit deiner Mutter verbringst und mit ihr redest, auch wenn sie komische Meinungen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass sie dir irgendwann zustimmt, einfach durch die Macht der guten Beziehung, die ihr habt, als wenn du jetzt so ein entfremdeter Berliner Sohn bist, der einmal im Jahr zu Besuch kommt und dir dann auftischt, warum sie nur an Schwurbeleien glaubt.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und Menschen auch in Situationen, in denen diese Orientierung fehlt, und so eine Situation hatten wir ja gerade mit Covid, Menschen in solchen Situationen, wenn auch keine gesicherten Erkenntnisse da sind,
das
noch
ist,
nicht,
ja,
dann orientieren sie sich nach ihren Netzwerken, nach den lebensrelevanten Netzwerken, die sie gerade haben.
Ja. Und diese Netzwerke
also
hast
da gucken
du
sie.
Diese Netzwerke hast du natürlich auch wiederum, also das ist ja ein Kontinuum. Diese Netzwerke hast du natürlich auch, du bist ja mit bestimmten Freunden, mit bestimmten Menschen befreundet oder besser bekannt oder schlechter bekannt, weil sie schon dein Netzwerk sind und weil sie schon ungefähr deine Realität teilen. Das heißt, du bist ja, im Grunde sind wir alle schon auf der schiefen Bahn. Wenn man das jetzt mal, weil ich folge natürlich eher dir als der Frau, die da draußen über die Straße läuft. Und das ist eigentlich sehr gefährlich.
Ja,
weil nur weil du
klar.
mich in der Vergangenheit nicht enttäuscht hast, heißt das ja nicht, dass du mich morgen nicht enttäuschen wirst. Über die Frau da draußen weiß ich gar nichts. Also, ja.
Es ist gefährlich, aber es ist auch die große Chance. Denn wenn du weißt, dass wir so auf Beziehung abfahren und dass es das ist, was überzeugt, dann können ja alle, die irgendwie aktivistisch tätig werden möchten, die können ja zusehen, dass sie einfach die Beziehungen stärken zu den Leuten, mit denen sie zu tun haben, anstatt sie zu behelligen und zu belästigen mit dem Argumentehammer.
Interessanterweise habe ich die Woche, war ich am Institut für Risikoforschung, das ist ein Helmholtz-Institut, weil ich mache da, auch kann ich ja mal Werbung für machen, ich mache einen neuen Podcast für die Helmholtz-Gemeinschaft, beziehungsweise ich habe ja über 10 Jahre den Resonator-Podcast gemacht, für die Geschäftsstelle, also praktisch die übergeordnete Verwaltungsinstanz in der Helmholtz-Gemeinschaft, und die haben den aber eingestellt nach über 10 Jahren. Und ein Teil der Helmholtz-Gemeinschaft, also ein Teil der Helmholtz-Institute, hat den mehr oder weniger übernommen. Also für die produziere ich jetzt eine neue Serie, die heißt Erde und Umwelt. Also heißt auch der Podcast erdeumwelt.fm. Und da war ich am Institut für Risikoforschung in Potsdam, habe da mit der Chefin gesprochen. Und da geht's natürlich auch, also die haben dann so ein Projekt gehabt, 1,5 Grad Lebensstile heißt das, ne? Also wie müssen wir unsere Lebensstile anpassen, um in 1,5 Grad zu bleiben und so. Was irgendwie ganz lustig ist, weil als sie es beantragt hatten vor 6 Jahren, war es noch möglich, die 1,5 Grad einzuhalten, jetzt eher nicht. Und die sagte auch, also wir haben uns die ganze Zeit im Kreis geredet, immer wieder gesagt, ja, aber wie kriege ich denn den Typen, der genug Kohle hat, dass ihm das alles egal sein kann? Wie kriege ich denn dazu, dass der auch verantwortungsvoll handelt? Und zwar im Sinne der Schwächeren und sowas. Und bei allem im Kreis drehen kam sie irgendwann immer wieder dahin, dass sie sagte, dass wir haben kein Erkenntnisproblem, das ist klar, wir haben ein Umsetzungsproblem. Und das Umsetzungsproblem beginnt bei der Demokratie. Die sagte, wir müssen die Demokratie verbessern. Dann erst schaffen wir es auch, dass die Leute mehr Verantwortung für die anderen übernehmen. Mhm. Und das ist ja, was du sagst, weil Demokratie ist ja letztlich auch nur ein Netzwerk, in dem du dich bewegst. Und entweder dieses Netzwerk funktioniert für dich oder es funktioniert nicht für dich. Und ich glaube, wenn du heutzutage nicht gerade Millionär bist, dann funktioniert die Demokratie für dich nicht wirklich.
Ja.
Die Verwaltung, die funktioniert noch, ne? Also die Müllabfuhr kommt, das Wasser fließt und so. Aber so dieses, meine Anliegen werden irgendwie gehört, das wird irgendwie irgendwas passiert da. Nee, also alles, was da an meinen Anliegen vielleicht noch stattfindet politisch, das sind halt diese Kulturkampfgeschichten, wo sehr viel Geld ausgegeben wird, um eine Handvoll Ausländer rauszuschmeißen. Oder was ist da, ja, gibt ja mannigfaltig. Aber das löst ja nicht mein Problem. Mein Problem ist ja, das weiß ich nicht, mein Kind keinen Kita-Platz bekommt oder keinen Platz an der Schule um die Ecke bekommt oder so. Und dieses Problem löst du ja nicht, indem du solche Themen bearbeitest. Und das finde ich, passt da sehr gut hin. Also, dass du eigentlich die Demokratie verbessern musst und dann verbesserst du auch den Umgang der Menschen mit ihrer Welt. Und das würde ja passen bei dir dann da.
Ja.
Und das ist auch die Antwort auf die Frage, wie kann ich es überhaupt noch schaffen, jemanden auf meine Seite zu bringen? Weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Also das ist halt, also klar, ne, in dein Netzwerk ziehen sozusagen, vielleicht viel Zeit mit ihm verbringen, immer mit dem Elektroauto mit ihm rumfahren, bis er es selber mal gemerkt hat, weil irgendwann merken Leute ja auch Dinge. Das Problem ist, man kann jemandes Meinung nicht ändern. Das geht nicht.
Ja, genau.
Es gibt ein schönes Buch von warte mal, ich google das jetzt mal live während der Sendung. wie heißt denn das? How to change minds? How minds change hieß das, glaube ich. Warte mal. Genau, How Minds Change von David McRaney. Gibt es meines Wissens nicht nicht auf Deutsch, obwohl es schon 3 Jahre alt ist, aber ist ja oft so. How Minds Change, The Surprising Science of Belief, Opinion and Persuasion. Entschuldigung. Und David McRaney sagt halt auch, man kann Meinungen nicht ändern. Man kann nur daran arbeiten, anderen dabei zu helfen, dass sie ihre Meinung selbst ändern. Mhm. So, und er erklärt halt, wie man das macht. Also, weil der hat halt auch viel, ich weiß gar nicht, ist der sogar Forscher? Ich weiß gar nicht. Nee, der ist nur Journalist. Der hat halt auch viele Geschichten erzählt, wo Leute Meinungen geändert haben und wie es dazu gekommen ist, dass sie ihre Meinungen geändert haben und so. Und das war halt im Wesentlichen über, wie du sagtest, Netzwerke, also Vorbilder. Ja, du siehst, es funktioniert. So, ich tue das mal in die Shownotes. Das ist ein echt interessantes Buch gewesen. Der macht auch einen sehr schönen Podcast, der heißt You Are Not So Smart. So ein Psycho-Podcast. Also ja, du schaffst es nicht, jemanden auf deine Seite zu bringen. Such dir lieber Leute, die schon auf deiner Seite sind.
Oh ja, da gibt's ja auch eine Theorie dazu, wie das funktioniert, weil man denkt immer, wenn man daran denkt, Leute auf deine Seite zu ziehen, dass du halt die vom Gegenlager auf deine Seite ziehen musst.
Ja.
Nein, das funktioniert nicht. Ja. Du musst die auf deine Seite ziehen, die dir sowieso schon ganz nah sind.
Die Orientierungslosen, ja. Also, ja, das,
ja, nee,
das,
nicht unbedingt, aber Leute, die dir ähnlicher sind, also tendenziell ähnlicher als andersartiger. Wenn du die nämlich auf deine Seite ziehst, dann wird deine Ohnmacht auch weniger. Weil dann wird nämlich die Gruppe derer, mit denen du dich identifizierst, immer größer.
Ja, verstehe, so rum meinst du es, ja. Und wenn du aber diskutierst, das ist ja auch noch, ich finde das auch immer ganz wichtig, wenn du Gegenrede betreibst, also wenn du hast 15 Leute in deinem Betrieb, du bist der Einzige, den du für vernünftig hältst. Es kann übrigens auch sein, dass du der Einzige bist, der unvernünftig ist, weil wenn alles um dich rum beschissen aussieht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass einfach nur du beschissen bist. Stelle ich auch immer wieder fest. Auch an mir selbst. Das ist so Erwartungsmanagement, ne? Wenn es halt 15 Leute in deinem Betrieb gibt, du bist der einzig Vernünftige, ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass nicht 14 Leute verloren sind, sondern vielleicht sind nur 10 verloren und 4 sind orientierungslos.
Ja.
Wenn du also anfängst zu diskutieren, mach es um der Orientierungslosen willen und nicht um die Meinung der 10 anderen zu ändern, weil wie gesagt, das kann man sowieso nicht. Aber es ist immer hilfreich, davon auszugehen, ist ja oft, dass du Orientierungslose im Publikum, sage ich mal, hast. Und dann kannst du immerhin hingehen und kannst, das habe ich im Radio häufig gehabt, dass dann irgendwelche Verschwörungstheoretiker oder sonst was Vögel angerufen haben, die irgendeinen Schwachsinn erzählt haben. Und ich bin einfach nicht auf deren Inhalte eingegangen, sondern immer nur gesagt, so, Moment mal, du hast das jetzt gerade behauptet, jetzt beleg das doch bitte mal. Ja, das weiß ich. Und dann sind sie auf dem Nebenkriegsschauplatz ausgewichen, Strohmänner aufgebaut, ne, so die üblichen spontanen rhetorischen Tricks, die man dann so macht, ohne zu wissen, dass es welche sind. Und die habe ich immer versucht zu dekonstruieren. Habe halt immer gesagt, hey, Moment mal, aber mit so einem Auto, mit so einem Elektroauto, da kommt man ja gar nicht bis an den Gardasee. Sekunde mal, du warst doch noch nie am Gardasee. Warum willst du jetzt an den Gardasee fahren? Das ist doch so überhaupt kein Argument. So.
Ja.
Und damit kriegst du immerhin die Orientierungslosen dazu. Das waren Rückmeldungen, die ich oft gekriegt habe. Du kriegst die Orientierungslosen dazu, genauer hinzuhören und genauer hinzugucken und nicht alles als wahre Beschreibung der Realität anzunehmen, was diese anderen Leute erzählen und tun, was aber völlig widersprüchlich zu dem ist, was du für deine Vernunft hältst.
Ja.
Womit wir natürlich auch wieder an dem Punkt werden, die anderen halten das halt auch für vernünftig, ne?
Eben.
Das ist ja, es ist vertrackt. Vielleicht müssen wir uns einfach in Blasen zurückziehen. Ich meine, wenn ich das mal mache, ist es ja auch sehr angenehm. Naja, mir wird ja immer unterstellt, dass alleine dadurch, dass ich Social Media benutze, ich in einer Bubble existieren würde, was natürlich völliger Schwachsinn ist. Also die Bubbles, die hatte ich vorher, ja, weil da habe ich nämlich nur Leute kennengelernt, die ich schon kannte. Ja, weil auf den Partys, verstehe, auf die ich gegangen bin, waren nur Leute, die auch eingeladen waren von dem Typen, der auch mich eingeladen hat, was ein guter Hinweis darauf ist, dass da lauter, genau, das ist eine astreine Bubble und in der Bubble habe ich mich halt bewegt im Wesentlichen. Jetzt beruflich nicht so, weil da guckt man da natürlich immer mal raus als Journalist, aber Social Media hat die Bubble zum Platzen gebracht. Und selbst da, wo es dann heißt, so, ja, auf Mastodon, da sind ja nur den Blue Sky, da sind ja nur die Linksradikalen, das ist halt völliger Schwachsinn. Ich bin noch nie mit so vielen anderen Meinungen als meiner konfrontiert worden wie in Social Media. Man muss nur halt auch damit umgehen können wollen. Zum Beispiel den Algorithmus ausschalten. Naja.
Ja.
Wieso interessiert niemanden hier irgendeine progressive Denkweise, fragt er noch. Weil progressives Denken Aufwand erfordert und das Gehirn mag keinen Aufwand. So. Der Mensch fürchtet die Veränderung. Immer. Und je älter der Mensch wird, desto mehr fürchtet er die Veränderung. Darum gibt es diese Legende davon, dass man einen alten Baum nicht verpflanzen kann. Wenn es darum geht, dass irgendwelche Senioren nochmal umziehen, das Stadtviertel wechseln oder sowas. Darum ist das so. Das interessiert niemanden, weil das Leben ist anstrengend genug und dann willst du nicht noch Anstrengungen da reinlegen, die Welt anders zu beschreiben oder zu beschreiten. Daher kommt das. Das ist Arbeit. Progressives Denken ist Arbeit und die muss man erstmal leisten können, wollen oder wollen können oder können wollen oder so. Ja, das war jetzt eine sehr unbefriedigende Antwort für André. Fürchte
ich. Oh, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, der hat schon ein paar Anregungen jetzt hier mitgenommen.
Tim schreibt, ich bin gerade 19 Jahre alt. Ist er nicht, der ist 21. Jetzt ist er 21. Tim schreibt, ich bin gerade 19 Jahre alt und höre die Vrindheit schon seit einigen Jahren sehr gerne. Ich besuche gerade die gymnasiale Oberstufe und werde 2024 mein Abitur machen. Hat die Vrindheit irgendwelche Tipps für mich? Vor einem Studium habe ich etwas Angst. Demnach werde ich wohl eher nach der Schule eine duale Berufsausbildung machen. Jetzt kommt Berufsberatung in der Vrindheit. Schön. Was?
Ja, das hat es auch noch nicht gegeben, oder?
Weiß nicht. Was hattest du gesagt, duale
Ausbildung? Duales, will der duales Studium machen. Also so, dass man in einem Betrieb schon arbeitet und währenddessen studiert, weil ihm das Studieren an und für sich zu unsicher ist. Habe ich das richtig verstanden?
Nee, duale Berufsausbildung. Das eine Lehre machen.
Ach so, das heißt einfach nur Lehre.
Das ist duale Berufsausbildung, heißt einfach, du gehst in den Betrieb und hast gleichzeitig Schule.
Ach so, okay.
Ach so.
Weißt du, was ich meinte? Ich meinte dieses, wie heißt denn das?
Du meinst duales Studium, das gibt's auch. Du bist im Betrieb und gehst gleichzeitig an die Hochschule.
Ja, das gibt's ich meine duales Studium, ganz genau. Mhm. Genau. Und er will Tipps von uns, oder wie? Was er machen soll?
Ja, steht hier, ne? Irgendwelche Tipps für mich. Vor einem Studium habe ich etwas glaub, Angst.
Ich glaube, es ist zu spät.
Weiß ich nicht, aber das wäre ganz schön. Also ich gebe ihm jetzt trotzdem ein paar Ratschläge. Und dann soll der Tim, falls er hier noch zuhört, doch einfach mal in die Kommentare schreiben, was er gemacht hat. Weil das fände ich ja doch mal auch ganz interessant. Weil von uns hat das nicht. Was ich machen würde, also das, was Tim für sich selbst da vorschlägt, würde ich auch vorschlagen. Mach eine Berufsausbildung. Und zwar in einem Beruf, der von sozialem Nutzen ist. Und damit meine ich nicht soziale Arbeit im Sinne von Erzieher irgendwie sowas, sondern sozial nützlich ist auch ein Beruf, bei dem du jemand anderem etwas Gutes tun kannst. Das kann Physiotherapeut sein. Du kannst aber auch Tischler werden oder Zimmerer oder irgendwie sowas. Mein Vater war ja Tischler und darum habe ich eine größere Affinität zu Holzberufen wahrscheinlich auch. Ich finde den Zimmermannsberuf total toll, weil der, ne, das sind die Dachstühle bauen und so, weil der ist grob. Wenn du Schreiner wirst, musst du sehr viel schleifen. Schleifen finde ich schlimm. Aber ja, irgendwie sowas. Also ich würde, wenn jemand nicht weiß, was er machen soll, mach eine Lehre in einem Beruf, indem du irgendeinen Nutzen für jemand anderen bringen kannst. Ob das jetzt viele sind, indem du soziale Arbeit machst, oder ob das Einzelne sind, indem du Dachdecker wirst oder Schreiner oder irgendwie sowas. Das würde ich machen, weil wenn du so einen Beruf hast, du wirst immer Arbeit haben. Ich glaube, dass selbst der schlechteste Schreiner der Welt, der kann immer noch im Baumarkt als sprechender Wegweiser arbeiten oder sowas. Das ist, glaube ich, das, was ich machen würde. Das ist sogar, weil, also wenn du jung genug bist, wenn du Abi machst, was die heutigen Generationen sind das ja sowieso, das sind so wenige Menschen nur noch, die sind ja eh nicht gefährdet groß. Aber das ist, meine Empfehlung ist immer, mach eine Lehre, am besten mach eine Handwerkerlehre und danach kannst du immer noch studieren gehen, wenn es unbedingt sein muss. Vielleicht rutschst du aber auch, bist du dann auch in einem Betrieb, in dem es so geil ist, dass du dann nie wieder weg willst. Vielleicht bist du auch in einem Betrieb, wo der Chef sagt, hör mal, ich will den Betrieb übergeben, mach doch mal noch eine Meisterprüfung und dann übernimmst du den Laden oder so. Also man weiß ja nie, wohin einen das Leben so führt. Darum finde ich das eigentlich total erstrebenswert. Fände ich, auch für mich hätte ich das gefunden, eine Handwerkerlehre gemacht zu haben, also irgendwie ein Handwerk zu können, weil wenn du ein guter Handwerker bist, kannst du alles. Habe ich auch festgestellt. Schlechte Handwerker können gar nichts, noch nicht mal in ihrem gelernten Beruf. Und gute Handwerker können irgendwie alles. Also ein guter Schreiner macht ja auch Elektroinstallation. Das ist aber kein Problem. Außer wenn hinterher die Hütte abbrennt. So, das wäre der Tipp, den ich geben würde. Also mach das, mach eine Berufsausbildung, mach aber bitte nicht so eine Bullshit-Ausbildung. Mach nicht sowas wie, weiß ich nicht, Bankkaufmann.
Content Creator, Social Media Manager.
Also, ja, kannst du ja auch machen, aber das sind alles so Jobs. Lern keinen Job, bei dem es egal wäre, wenn du ihn ein Jahr lang nicht machst. Genau. Oder wenn alle, die diesen Job machen, jetzt streiken würden. Was würde dann passieren? Ja, alle, die deinen Job machen, streiken jetzt 3 Monate lang. Was würde passieren? So, und da ist, glaube ich, bei Banken, Versicherungen, Verwaltungszeugs, Sachbearbeitungszeugs. Ich glaube, das sind Jobs, die einen auf Dauer sehr, sehr traurig machen. Weil du überhaupt, die sind halt null sinnstiftend.
Ja.
Klar kann man sich dann irgendwie das auch schön reden, machen wir ja alle, wir reden uns ja alle in das Leben, aber kannst dich da natürlich hinsetzen, kannst sagen, ja, aber wenn ich jetzt hier nicht Fachangestellter wäre, dann würden die Leute ja die falschen Versicherungen abschließen oder wären überhaupt nicht versichert, das ist ja auch nicht gut. Oder wer soll denn dann der Oma die Bankgeschäfte machen und sowas? Ja, ja. Aber wie viele braucht's davon? Braucht's gerade dich dazu, der Oma die Bankgeschäfte zu machen? Oder könntest du der Oma auch ein Tablet so einrichten, dass sie damit die Bankgeschäfte machen kann und sie auch noch sicher damit machen kann? Dann hättest du das so. Und ich glaube, so ein Job, also wenn jetzt auf einmal 3 Monate lang alle Schreiner streiken würden, dann würden ganz viele Leute ganz große Probleme bekommen, weil Fenster gehen kaputt, Sachen müssen saniert werden und. Also das wäre so mein Tipp, den ich geben würde.
Ich wäre tatsächlich dafür, dass man so eine Art Zwangsausbildung einführt. Also ich habe persönlich keine Lehre, keine Ausbildung gemacht und ich wünschte, ich hätte es getan. Ich wünschte, ich hätte direkt nach der Schule, ging bei mir nicht, weil ich sie abgebrochen habe, aber das wäre doch toll gewesen, wenn ich direkt nach der Schule eine Ausbildung gemacht hätte. Das würde ich überhaupt jedem empfehlen. Nach der Schule erstmal Ausbildung, das sind ja nur 3 Jahre, ja,
maximal,
und dann hast du was, du hast was in der Hand, aber du hast noch etwas, was viel geiler ist, nämlich du hast genug Lebenserfahrung in diesen 3 Jahren bestenfalls angesammelt, dass du sagen kannst, ja, Uni könnte was für mich sein oder nein, Uni ist definitiv nichts für mich und dass du ungefähr eine grobe Idee hast, was du denn studieren würdest, wenn du studieren würdest, ja. Also ich habe in meinem Studienleben Leute kennengelernt, die tatsächlich erst nach ihrer abgeschlossenen Ausbildung an die Uni gekommen sind und die waren einfach viel weiter im Kopf. Für die war das Studium richtig sinnvoll, während alle anderen, die direkt vom Abi kamen, wirklich Kinder waren und die haben auch reihenweise dann abgebrochen, weil sie halt überhaupt keinen Plan hatten von nix.
Ja. Ja, du bist dann halt einfach 3 Jahre älter. Also das ist in dem Alter ist das sehr viel und sehr viel Lebenserfahrung. Und je nachdem, was du da für eine Lehre machst, also wenn ich dran denke, ein Freund von mir der musste ein Praktikum machen was wollte er studieren? Architektur, glaube ich, war das. Musste ein Praktikum machen und ist dann um die Ecke in die Schreinerei gegangen. Er hat gesagt, hey, ich brauche ein Praktikum fürs Architekturstudium, kann ich bei euch Praktikum machen? Dann haben die gesagt, ja, komm rein. Dann hat er das Praktikum angefangen und der war so gut, ja, dass sie ihn gefragt haben, willst du nicht eine Lehre bei uns machen? Und dann hat er sich gedacht, das ist eigentlich eine ganz geile Idee, ich mache jetzt erstmal eine Lehre bei euch. Und hat dann eine Schreinerlehre gemacht, ist danach dann nochmal studieren gegangen, aber eben nicht Architektur, sondern Japanisch. Also weißt du, so irgendwie völlig anderes Ding. Weil er einfach gesehen hat, okay, nee, das ist geil, das ist ein guter Job, den kann ich machen, den kann ich auch immer machen. Der hat auch bisher alle seine Wohnungen selber saniert. Ja, das ist halt auch so ein Vorteil, den du dann davon hast. Und ist dann aber einen ganz anderen Weg gegangen. Und hat das Studium dann auch irgendwann abgebrochen, aus privaten Gründen, aber um dann noch einen anderen Weg zu und noch. Und der hat in seinem Leben 4 oder 5 Berufe gehabt oder sowas. Und angefangen hat das aber alles mit so einer Lehre. Obwohl er eigentlich, glaube ich, sogar Germanistik studieren wollte nach dem Abi.
Ach.
Das war auch ganz witzig. Ja. Nee, das stimmt. Also das mit der Lebenserfahrung stimmt. Das würde mich, glaube ich, auch äußerst erschüttern, unmittelbar nach der Schule mir jetzt einen Studienplatz oder ein Studienfach
zu holen. Ja, und ich wollte noch unbedingt eine Sache sagen, weil sich in den letzten 20, 30 Jahren auch einiges verändert hat. Als ich noch in meinen 20ern war, da war es unter Gleichaltrigen irgendwie Common Sense, dass du bis zu deinem 25. Lebensjahr alles schon rausgefunden haben musst. Du musst genau wissen, wie du sein willst, was du machen willst und so weiter. Und das hat sich, glaube ich, extrem verändert. Also es ist heutzutage in unserer Gesellschaft so üblich geworden, während seines gesamten Lebens ständig immer neue Verwandlungen durchzumachen, sich beruflich immer wieder neu zu orientieren, dass man auch nicht immer alles auf eine Karte setzen muss. Also wenn jemand mit 20, 21 nicht weiß, ob die Ausbildung wirklich das Richtige für ihn ist, würde ich sagen, mach's trotzdem. Mach's einfach. Probier's einfach aus, weil es ist alles nicht in Stein gemeißelt.
Ist aber schwierig, weil mit, ich sag mal, 18, 19 Jahren sind 3 Jahre Ausbildung eine sehr, sehr lange Zeit. Aus unserer Perspektive sind 3 Jahre ein Witz.
Ja,
das ist ja immer so ein bisschen das Problem bei jungen Menschen. Das sieht ja aus wie eine Ewigkeit.
Dass sie diesen Horizont nicht haben.
Ja, aber ja, also jetzt eine zwangsweise Ausbildung würde ich jetzt nicht machen, aber ja. Irgendwie was Menschen was nutzen. Ein anderer Freund aus Köln, der ist auch Schreiner. Und hat dann auch irgendwann, dann ging das mit dem Internet so los und dann hat er Netzwerke gebaut und so Zeugs gemacht und arbeitet das auch noch und verdient damit sein Geld. Aber was der immer gesagt hat, ist, wenn ich heute keinen Bock mehr habe, schmeiße ich morgen mein Werkzeug in den Kombi hinten und dann bin ich weg.
Mm.
Weil er ganz genau weiß, ja, dann irgendwo wird ein Schreiner gesucht. Garantiert. Finde ich ja. Total. Also alleine diese romantische Vorstellung. Und der braucht halt nicht einen teuren Campingbus vor der Tür, um sich die Illusion von Freiheit zu verschaffen, sondern der ist im Prinzip wirklich frei. Der kann einfach los.
Mhm.
Brauchen Sie einen Schreiner? Ja, komm rein. Tim, schreib mal, was draus geworden ist und was du machst. Hoffentlich nicht BWL. Also, und wenn du BWL studieren gegangen bist, hättest du auch eine Banklehre machen können, hättest du sogar Geld gekriegt für und bist hinterher genauso schlau, wenn nicht schlauer.
Ja, ich finde es aber krass, was für junge Hörer wir haben.
Ja, ist doch super. Da fühlt man sich ja selber jung. Ne? So.
Ja, ich finde es auch toll. Ja.
Der Uwe schreibt, ich bin in einem Krankenhaus in einer Großstadt geboren, habe aber nie einen Tag in dieser Stadt gewohnt, sondern immer nur in einem Vorort dieser Großstadt. Stammt die Angabe Geburtsort zum Beispiel für einen Personalausweis aus einer Zeit, in der es noch mehrheitlich Hausgeburten gab? Passt Geburtsort noch in unsere Zeit?
Hä, ob wir so alt sind, dass wir noch eine Hausgeburt hatten, oder?
Nee.
Oder was will der wissen?
Die Angabe des Geburtsorts im Personalausweis noch in unsere Zeit passt.
Und ach so, ob das eventuell aus einer Zeit stammt, als es noch
Zeit, als es noch viele Hausgeburten gab. Nee, weiß ich nicht, ob das deswegen eingeführt wurde. Also es ist recht simpel. Holger Klein mit Geburtstag am 8. September 1969 gibt es in Deutschland möglicherweise mehrere. Holger Kleins, die am 8. September 1969 in Köln geboren sind, gibt es mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn nicht sogar mit Sicherheit, nur einen. Da geht es um Zuordnung.
Eindeutige Zuordnung.
Ja, was anderes ist das
nicht. Würde ich auch sagen.
Ja, ja. Also da, Uwe.
Overthinking.
Overthinking, das war das Wort. Gibt es eigentlich auch auf Deutsch? Überdenken?
Nee, da heißt es eben was anderes, weil überdenken heißt, ja, ich schlafe nochmal drüber, ich muss da nochmal durchgehen und
Zerdenken
alles prüfen.
Ist das, ne? Nee, auch nicht.
Zerdenken.
Nee, Zerdenken ist, wenn
doch, es, ja? Doch, Zerdenken wäre eigentlich wie Overthinking.
Aber denke ich, wenn ich etwas mache?
Zerdenken ist dieses Denken, dieses zermürbende Denken, das nicht zu einem Ergebnis führt.
Eben. Aber eigentlich,
was Uwe ja zerdacht, oder?
Nee, wenn ich es zerdacht habe, habe ich es ja auch kaputt gedacht. Weil es ja nicht zu einem Ergebnis führt. Aber Uwe ist ja zu einem Ergebnis gekommen. Er sagt, kann das sein, als es noch mehrheitlich Hausgeburten gab, sodass man dann zuordnen konnte und so, dass es auf dem Hof der Tobors oder so, weißt du?
Dann hat er zu weit gedacht oder zu, ja doch, man sagt dann, da denkst du zu weit.
Du denkst zu weit, ja. Aber Overthinking ist ein schöner, also ist ein kompakterer Begriff als zu weit gedacht.
Ja.
Wir brauchen kompaktere Begriffe. Und die obligatorische Höflichkeitsfrage von Esurell. Wie geht's uns denn heute?
Uns geht's, Pluralis Majestatis, uns geht's wunderbar prächtig. Aber bevor, und das, ja, deswegen will ich auch gar nicht sagen, warum. Das sage ich dann vielleicht irgendwann mal. Weil mir wird es jetzt wahrscheinlich dauerhaft ein bisschen besser gehen.
Oh,
und,
Lotteriegewinn.
Nein, das hat leider nichts mit Geld zu tun, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Und deswegen wollte ich mich an dieser Stelle sehr bedanken für alle Spenden, die ich bekomme. Ich brauche sie auch weiterhin. Also an all diejenigen, die immer beteuern, wie sehr sie mich schätzen und und mögen für meine Ausdrucksweise und meine Gedanken. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir hin und wieder ein Käffchen ausgibt. Und außerdem wollte ich mich sehr bedanken, besonders bei Christian, für eine unglaublich reiche Bescherung über meine Wunschliste.
Mhm.
Ich habe wirklich ganz, ganz viele tolle Sachen geschenkt bekommen von der Wunschliste. Das Problem ist, und das setzt mir wirklich zu, wir sind auf diese Wunschliste gekommen, weil ich dir erzählt habe von dem tollen Buch über die Sowjetspielplätze, das ich haben wollte. Kannst du dich erinnern?
Nicht mehr wirklich, nee.
Also so im Ostblock, Spielplätze im Ostblock, die wo es so um kosmische Motive geht, Raketen, Klettertürme in Form von Planeten und sowas. Und dieses Buch wollte ich unbedingt haben. Mhm. Und das war auch das erste, das von der Wunschliste verschwand. Das heißt, ich habe gedacht, wow, irgendjemand hat es für mich bestellt. Und es ist aber verschwunden, aber die bei mir angekommen.
Ja, ja, das ist, das ist mir auch oft schon mal passiert. Wenn jemand auf deiner Wunschliste unterwegs ist und das denkt, oh, das Buch, das klingt interessant, das kaufe ich mir. Und klickt das in seinen Einkaufswagen, bestellt es dann für sich, ist es trotzdem von deiner Wunschliste runter.
Ja, ja, genau. Also das macht mich sehr traurig. Ich setze es nochmal drauf. Ja, ansonsten vielen, vielen Dank an alle, die mir was geschenkt haben, vor allem eben an Christian. Und vielen Dank an alle, die ihre Wertschätzung regelmäßig durch Spenden auf mein Konto ausdrücken. I love you all.
Ja, mir geht's auch gut. Ich bin erstaunlich gut gelaunt. Bin letzte Woche aus dem Urlaub zurückgekommen. Wir waren 2 Wochen in der Bretagne, wo es total schön war. Und weil ich irgendwie verkackt hatte, dass wir nur 2 Wochen wegfahren, habe ich mir einen Kalender 3 Wochen freigeräumt, sodass ich dann noch eine Woche mehr Urlaub sozusagen hatte. Ein paar Sachen habe ich regeln müssen natürlich hier zu Hause. Aber irgendwie bin ich recht entspannt und guter Dinge. Und ich kann gerade wenig klagen, fällt mir auf. Ich kann wenig klagen. Irgendwas stimmt
richtig.
Doch nicht.
Richtig.
Ja. Ja, und am Samstag gehe ich noch auf ein Weinfest. Das ist doch auch, es ist alles ganz toll. Nein, toll. Also ja, uns geht's gut. Danke der Nachfrage. Und damit sind wir am Ende der Sendung. Und wenn ich mich hier nicht verklickt hätte, hätte ich jetzt total elegant das Outro eingespielt. Ich habe mich aber verklickt. Danke, Alexandra.
Danke auch dir, Holger.
Und euch vielen Dank
bis
für die
zum
Aufmerksamkeit.
Nächsten Mal. Tschüss.
Redet, ist nicht tot.